Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Herzlich willkommen zum 8. Podcast-Folge der Schmerzcode. Heute sogar mit Gast, Jan-Peer.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass wir wieder uns zusammengefunden haben.
Ja, als ob wir uns gesucht hätten. Ja, kleiner Scherz. Okay, Entschuldigung. Ja. Wir haben ja jetzt schon die 8. Folge. Das wird schon, wir sprinten zur 10. Folge. Ich habe schon so ein gutes Gefühl.
Zur Jubiläumsfolge.
Ja, ja, richtig.
Du fieberst schon drauf hin.
Ich sehe das. So ein bisschen, ja. Ich habe auch schon eine Idee, aber das erzähle ich später nochmal.
Ich bin gespannt.
Okay. Ja, Jan-Peer. Erzähl doch mal, was uns heute so erwartet, was wir so vorhaben.
Ja, wir greifen heute ein Thema, das mal aus dem Feld der nicht-invasiven und nicht-pharmakologischen Therapien für Schmerz stammt.
Okay.
Ja.
Willst du das nochmal ein bisschen erläutern?
Ja, vielleicht soll ich das Gesamtkonzept da mal zu erläutern. Ganz kurz?
Ja, mach das doch mal,
dass man
so eine Idee hat, was wir heute vorhaben.
Wir sprechen ja eigentlich das erste Mal, wollen wir mal in eine Therapieform heute mal einsteigen, in eine ganz besondere. Nämlich, wir wollen heute mal das TENS uns genau angucken. Also die Möglichkeit der Schmerzbeeinflussung durch die Applikation von Strom auf der Haut durch Elektroden.
Also TENS ist T-E-N-S, ist eine transkutane elektrische Nervenstimulation.
Genau. Super.
Bitte.
Genau. Um das einmal so grob einzuordnen, wir können ja in der Schwemme über Schmerztherapie reden, können wir ja einmal so über die klassische Therapieform, also medikamentöse Therapieform sprechen. Also da haben wir ja schon ein bisschen gesprochen über Opiate in den letzten Folgen. Es gibt ja dann die nicht steroidalen anti-inflammatorischen Medikamente, also Ibuprofen und Paracetamol etc. Dann Antidepressiva und Antikonvulsiva, also alles, was man mit Medikamenten als Schmerzmedizin machen kann. Würde ich jetzt mal einen Topf aufmachen, denn das nennen wir mal klassisch oder konventionelle Therapie. Und dann, das soll nicht dann gegenüberstehen, sondern es gibt ja auch mögliche Add-on-Therapien, wo man sagen kann, wir nehmen jetzt mal alles, was nicht invasiv ist und auch nicht pharmakologisch ist. Also keine Medikamente, die verschreiben. Was gibt es da? Da kann man sich eigentlich vier große Gruppen vorstellen. Das sind alles Anwendungen von physikalischen Methoden, also Hitze, also Kälte. Da fällt drunter TENS, da fällt drunter zum Beispiel auch Massage, da Ultraschall, Stimulation, Lichttherapie. Das sind alles so diese physikalischen Anwendungen, um Schmerzempfindungen zu beeinflussen und Therapien anzubieten. Dann gibt es den großen Bereich der psychologischen Interventionen. Ganz klassisch ist ja kognitive Verhaltenstherapie, ist ja auch etabliert in der Schmerzmedizin oder wo es ja Schmerzbewältigungs- und Coping-Strategien dann für den Patienten gibt. Da ist aber auch genauso drin sowas wie Achtsamkeit. Das sind halt so diese ganzen, der große Bereich der psychologischen Interventionen, die es gibt. Dann gibt es als dritte Gruppe noch so alternative Therapien, in Anführungsstrichen. Da fällt sowas drunter wie Akupunktur, Yoga, Tai Chi, Musiktherapie. Das ist irgendwo so eine Mischform aus physiologischer Anwendung und psychologischer Anwendung. Und dann gibt's noch eine vierte Gruppe, die eigentlich nirgendwo anders so richtig gut reinpassen. Das wären dann die sonstigen Therapien. Das ist dann sowas wie Chiropraktik, Biofeedback oder auch ganz neu Virtual Reality. Auch wichtig für die Schmerzbeeinflussung. Und heute greifen wir uns eben klassisch raus aus den physikalischen Anwendungen die Applikation von Strom. Total spannend.
Ich will es gar nicht langweilig werden lassen. Also springe ich gleich in die Grundlagen der Physiologie hinein. Die Klassifikation nach Lloyd und Hunt hat 1939 afferente Nervenfasern in vier Klassen eingeteilt, also in Klasse 1, 2, 3 und 4. Das wurde ein paar Jahre später aufgegriffen und überarbeitet von Erlanger und Gasser. Die haben auch gleich 1944 einen Nobelpreis für Physiologie und Medizin diesbezüglich bekommen. Die haben nämlich die afferenten Nervenfasern in eine Struktur hineingebracht, die wir auch heute noch kennen, nämlich die Nervenfasern benannt in Abhängigkeit ihrer Myelinisierung, daraus resultierenden Leitgeschwindigkeit und haben sie nach A, B, C benannt. Also die A-Alpha-Fasern, A-Beta-Fasern, A-Gamma-Fasern, A-Delta-Fasern, die B-Faser und die C-Faser. Die schmerztherapeutisch relevanten Fasern haben wir in den drei Podcast-Folgen Der Weg des Schmerzes kennengelernt, also ist da jeder nochmal eingeladen, da reinzuhören. Aber noch kurze Erinnerung, die A-Alpha-Fasern sind halt super schnelle, afferente Nervenfasern mit über 400 Stundenkilometer, die Beta mit über 300, die Gamma mit 180, die Delta mit über 100 Stundenkilometer, Beta-Fasern mit um bei 70 und natürlich dann die langsamsten, nicht myelinisierten Nervenfasern, die C-Faser mit etwas über 7 Stundenkilometern. Ach, eine kurze Erinnerung nochmal, afferente Nerven leiten den Puls zum Z-Index hin, also sowas wie Sensibilität und Sensorik. Und efferente Nervenfasern leiten den Impuls vom ZNS weg, also die motorischen Nervenfasern. Aber wie stellen wir uns jetzt vor? Ich musste da einmal kurz drauf einzugehen, weil das die Grundlage dafür ist, wie wir uns heutzutage vorstellen, dass ein TENS funktioniert. Das läuft nämlich genau über diese Nervenfasern. Aber grundlegende Wirkungen sind über vier große Mechanismen, nämlich einmal periphere, spinale, ganz wichtig, zentrale Mechanismen und natürlich ganz zum Schluss noch der Placebo-Effekt. Gehe ich mal gesondert drauf ein. Vorweg noch eine Randbemerkung. Die Wirkung des TENS ist frequenzabhängig. Also niedrige Frequenzen wirken über Opioid-Rezeptoren und die hochfrequenten Stimulationen über das TENS-Gerät über die Delta-Opioid-Rezeptoren. Periphere Mechanismen sieht so aus, dass hier die Schmerzempfindlichkeit an der Stelle der Anwendung reduziert wird. Das wird hervorgerufen durch die Aktivierung peripherer Opioid-Rezeptoren. Spinaler Effekt sieht so aus, dass hier die sogenannte Gate-Control-Theorie oder von mir aus jetzt hier in diesem Fall modifizierte Schmerz-Gate-Theorie zum Trage kommen. Hier werden große afferente Nervenfasern und hier kommen sie, kleiner Trommelwirbel, die A-Beta-Fasern. Die sind nämlich eigentlich für Berührung, nicht nur eigentlich, sie sind für Berührung und Vibration zuständig und reagieren hier. Und das ist ja genau das, was das TENS-Gerät macht und hemmt durch ihre Wirkung die Übertragung von Schmerzsignalen auf Rückenmarksebene. Wie gesagt, Gate-Control-Theorie von Malzack von 1965. Weitere spinal-segmentale Effekte sind zu beobachten. Hier wird die Sensibilisierung von Neuronen auf Rückenmarksebene moduliert und das Ganze durch Neurotransmitter wie GABA oder Glycin und beeinflussen aber auch die Aktivität von Gliazellen. Zentral, also zentraler Wirkmechanismus sieht so aus, dass das TENS absteigend hemmende Systeme im Gehirn aktiviert. Hier insbesondere das periaqueduktale Grau, das PAG und die rostrale ventrale Medulla. Das funktioniert über die opioidärge Bahnen. So, jetzt haben wir es. Placebo-Effekt. Das ist sicherlich auch noch eine eigene Podcast-Folge wert, aber ein nicht zu unterschätzender und ernstzunehmender Effekt.
Das erste Schlüsselwort.
TENS.
Also ich bin total froh, dass wir heute einen Therapeuten, der dem Ganzen positiv gegenübersteht, auch bei uns im Podcast haben.
Mir gebührt die Ehre, ihn
sehr
mal
gerne
vorzustellen.
Das
ja,
schön.
Genau. Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen, Till Adler. Du bist, um es nur kurz anzuhören, niedergelassener Schmerztherapeut und wir haben die Ehre, mit jemandem hier zu reden, der die TENS-Geräte regelmäßig anwendet. Aber
vielleicht hast du Lust, dich einmal ganz kurz vorzustellen.
Ja, Marco, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Peer. Ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Ich habe 2013 ungefähr mit der Schmerztherapie angefangen, damals noch an der Universitätsklinik in Kiel. Dann habe ich ein paar Jahre lang was anderes gemacht. Und seit 2019 mache ich jetzt im ambulanten Sektor Schmerztherapie, erst noch am Krankenhaus. Und seit 2022 habe ich einen eigenen Kassensitz in Buchholz in der Nordheide. Und mit TENS-Geräten bin ich schon ganz früh in Kontakt gekommen, nämlich auch schon in Kiel, Also, und aber seit ich das jetzt in eigener Praxis betreibe, mache ich das deutlich intensiver und habe die noch mehr auf dem Schirm als früher und habe im Zuge dessen die Möglichkeiten kennengelernt, die dieses Verfahren bietet. Und die finde ich sehr breit und sehr, sehr beeindruckend eigentlich.
Also schöner hätte man das nicht zusammenfassen
Nein,
können.
Nein, fantastisch.
Und absolut im Zeitlimit. Na, großartig.
Vielleicht magst du einmal so aus, du bist ja nun ein Mann aus der Praxis.
Ja.
Vielleicht magst du erzählen, wofür setzt du es denn eigentlich so gerne ein? Also hast du besondere Indikationen, die dir immer sofort ins Auge springen? Wo hast du gute Erfahrungen gemacht? Vielleicht magst du einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Das, was natürlich am häufigsten im ambulanten Sektor vorkommt, sind natürlich Rückenschmerzen. Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Und da gibt es eine ganze Menge Indikationen, wo man das versuchen kann oder Patienten, die darauf ansprechen. So ganz generell könnte man sagen, neuropathischer Schmerz in verschiedenen Formen und Farben. Darunter kann Rückenschmerz ja nur auch fallen, je nachdem, ob das sonst ein radikuläres oder ein pseudoradikuläres Syndrom ist. Verschiedene Formen von Kopfschmerzsyndrom, also Migräne, Spannungskopfschmerz kann man das benutzen, aber eben auch bei anderen Neuralgien, also vorzugsweise postzosterischen Neuralgien, Stumpfschmerz, Phantomschmerz, bei CRPS. Aber es gibt auch nicht wenige Patienten mit Arthralgien, also klassisch degenerative Gelenkerkrankungen, also entweder Arthrose oder in verschiedene Gelenke, also in den Händen, in den Schultern, in den Knien. Hüfte finde ich immer ziemlich unpraktisch, aber da kann man das sehr gut machen. Und dann gibt's noch so die Kolibri-Fraktion mit irgendwelchen Urogenitalsyndromen, die Verwachsungsbäuche. Zunehmend probiere ich das bei PatientInnen mit Fibromyalgiesyndrom aus. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich kann ja später noch was zu sagen, warum ich mir vorstellen kann, warum es so gut funktioniert. Und ich habe sogar vereinzelt Patienten, die somatoforme Störungen haben, bei denen man das auch einsetzen kann.
Und sag mal, wie lange hält es so in der Regel an? Also wie lange kann so ein Patient damit rechnen, dass es zu einer Schmerzlinderung kommt durch die Anwendung des TENS-Gerätes?
Kommt drauf an. Also kommt auf die Art des Schmerzes natürlich an und auf die Art und Weise, wie das funktioniert. Es gibt ja grundsätzlich mehr oder weniger zwei Arten und Weisen, wie du es einsetzen kannst. Entweder bei einer Art von, du hattest ja eben die Mechanismen kurz skizziert, also die Aktivierung der sensorischen Hautfasern, die letztlich eine Art von segmentaler Hemmung induzieren, die zugleich absteigende, deszendierende Schmerzbahnen über Glutamatrezeptoren auf der Segmentalebene hemmen und die hemmende Neuronen, also Interneuronen da aktivieren können. Und das wiederum kommt dann wieder darauf an, ob du jetzt was mit einer hohen Frequenz, also irgendwie was sich so kribbelnd anfühlt oder was mit einer niedrigen Frequenz, mit klopfendem Gefühl machst. Und dann ist immer die Frage, was soll es jetzt gerade bewirken? Hast du einen Patienten, der einfach nur einen dauerhaften Schmerz hat? Nehmen wir mal ein Beispiel, Patient mit einer Polyneuropathie, also kribbelnde, dauerhafte Schmerzen. Und die Anwendung des TENS-Gerätes, die das Ganze sozusagen überstrahlt, ablenkt. Während Patienten mit myofaszialen Schmerzen, die also unter stark verhärteter Muskulatur leiden, sei es jetzt bei Rückenschmerz oder auch bei anderen Fibromyalgieformen-Syndromen, wenn man die mit so muskellockernden Programmen, die in diesen TENS-Geräten meistens integriert sind, versorgt, dann kann die Wirkung da über die eigentliche Anwendung hinausgehen. Während es im ersteren Fall, also wenn es jetzt irgendwie einfach nur so einen Kribbelreiz appliziere, dann hält das so lange, wie es drauf ist. Und der Vorteil ist, dass die Geräte, so wie die konzipiert sind, auch lange aktiviert sein können. Also forensisch gesehen, in der Betriebsanleitung steht dann meistens drin, darf am Tag einmal 30 Minuten angewendet werden.
Mhm. Einmal am Tag 30
Minuten. Das ist natürlich ziemlich widersinnig, ziemlich absurd, um nicht zu sagen, ja. Wenn einer permanente neuropathische Schmerzen irgendwo hat, dann zu sagen, er macht das mal 30 Minuten am Tag. Und das verleitet leider auch ein bisschen dazu, dass wenn die Patienten die Funktionsweise vielleicht noch nicht so ganz verinnerlicht haben, dann kommen die und sagen, ja, ich habe das jetzt jeden Abend auf dem Sofa eine halbe Stunde angewendet, aber irgendwie wird es nicht besser.
Mhm.
Und dabei sollen die aber letztlich, diese Geräte sind ja so konzipiert, dass die in den Praxisalltag, also in den praktischen Alltag passen sollen. Die sind klein, tragbar, sind batteriegetrieben. Und die Elektroden und die ganze Kabellage können sie unter der Kleidung verbergen und können dann sagen, also Beispiel jetzt jemand mit chronischem Rückenschmerz bei degenerativ veränderter Wirbelsäule, der sagt, das tut mir dann weh und strahlt irgendwie ins Gesäß aus oder so. Die kleben das drauf, machen es an und dann können die ihrer Arbeit, ihrem Haushalt oder der Gartenarbeit oder weiß ich nicht, einkaufen gehen oder sonst was. Also Dinge, die sie sonst nicht gut können, wo die sagen, ich kann noch 50 Meter weit laufen und dann muss ich Pause machen. Und solchen Leuten kann man dann eben ein Tennisgerät aufkleben und die kleben sich das am besten selber auf dann und sind dann in der Lage eben nicht 50 Meter, sondern, weiß ich, 200 Meter zu gehen. Das mag jetzt für einen gesunden Menschen nicht viel sein, aber in einem, muss ich ja mal so ein bisschen in den Alltag dieser Menschen reinversetzen, wenn man nur noch in 50 Meter Schritten vorwärts kommt, dann ist das dramatisch. Und wenn man dann plötzlich irgendein Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekommt, das einen dazu in die Lage versetzt, weitere Strecken zu laufen, wieder Dinge zu erledigen, wieder den Haushalt zu führen, wieder den Garten zu versorgen und so weiter, mit dem Hund rauszugehen. Das bedeutet einen enormen Zuwachs an Lebensqualität und das Ganze vor allem ohne Medikamente. Bei einer zunehmend alternden Gesellschaft, nehmen wir jetzt Oma Schabernjak mit 85 Jahren, schon so ein bisschen Nieren- und Herzinsuffizient und da dann schön dreimal täglich Ibuprofen, 600 Milligramm drauf.
Da wird's kann man machen. Eng, ja, wird enge irgendwann, ne?
Ja, kann man machen, aber an der Stelle könnte man da Medikamente sparen.
Ja. Das habe ich jetzt so ganz gut verstanden. Also erstmal breites mögliches Indikationsspektrum. Das ist ja wirklich fantastisch und auch wenig und gar nicht invasiv. Also, ne, und lange
anwendbar. Ist überhaupt nicht invasiv, genau.
Ja.
Naja, kommt auf die Applikationsform an. Weil die Regel, wenn man das jetzt über die Haut, auf die Haut aufklebt, ist es jetzt nicht wirklich invasiv. Zu den Sonderformen können wir gleich nochmal kommen.
Hast du denn so eine Erinnerung, oder wie finden deine Patienten das denn? Also ich meine, ich kann mir schon verstehen, dass das viel Lebensqualität bringt, aber gibt es irgendwas, mal besonders gutes Feedback oder irgendwie, was dir noch so erinnerlich ist, ein Patient, der besonders gut drauf angesprochen hat? Oder gibt es überhaupt, mal weitergefasst die Frage, gibt es klassische Indikationen, wo du sagst, ja, da probiere ich es immer auf jeden Fall, dass ich das mal anwende?
Das ist fast eher die Frage, wo probiere ich das nicht?
Ja, okay.
Also,
ja,
also wenn das jetzt irgendwelche ganz diffus verteilten Sachen sind. Wenn einer sagt, mir tut der ganze Körper weh, das ist schon also so klassische fibromyalgieforme Syndrome, wenn das irgendwas Fixiertes ist oder das ganze Bein weh tut, von oben bis unten, das ist schwierig. So, es muss schon irgendwie ein bisschen greifbar, ein bisschen umschriebener Schmerz sein, wo man sagt, denn die Anwendung ist ja so, man klebt die Elektroden, in aller Regel sind es ja zwischen 2 und 4 Elektroden, die man da verkleben kann und die klebt man ja so auf, dass man den Schmerz sozusagen in die Mitte nimmt.
Mhm.
Also wenn jetzt eben benannter Rückenschmerz, das ist eigentlich ein ganz wunderbares Konzept, wenn jetzt jemand so im unteren LWS-Bereich Schmerzen hat, dann klebt man da eine Elektrode oben drüber, eine unten drunter oder eine links und eine rechts, das kann man jetzt machen, wie man will und lässt dann das Gerät laufen. Und da sind, ich würde jetzt behaupten, die allermeisten, denen kann man damit ein bisschen helfen. Das ist kein Zaubermittel. Das ist auch kein, da wird jeder Schmerz weggezaubert. Man muss immer so ein bisschen gucken, welche Ziele man dabei definiert. Wenn es nur darum geht, bewegungsfördernd zu sein, also es gibt das zeigt sich auch immer wieder in Studien, die gemacht worden sind, gerade in den Studien für Lower Back Pain, also für unteren Rückenschmerz, dass die Schmerzintensität gar nicht mal so unbedingt signifikant abnimmt, dass aber die Alltagstauglichkeit, die Funktionalität im Alltag deutlich zunimmt.
Also die Lebensqualität nimmt zu.
Ja, die hängt da ja dran. Ne? Ja, aber ja, jetzt erstmal, dass die Leute überhaupt wieder in der Lage sind, regelmäßig aufzustehen, sich selbst zu versorgen. Genau. Und daran hängt natürlich Lebensqualität.
Aber wir können uns doch sagen, dass jetzt so ein Tennisgerät nicht so eine eierlegende Wollmilchsau ist. Da muss es doch auch irgendwelche Nebenwirkungen geben, oder?
Das ist auch wieder eine Anwenderfrage. Also technisch gesehen agieren diese Geräte irgendwo im Bereich zwischen 1 und 60 Milliampere. Also die Einheiten stehen meistens gar nicht drauf, sondern dann wird das nach Stufen benannt. Und wenn ich jetzt, ich probiere das mit den Patienten immer erstmal aus. Das also mit denen austesten und sage dann so, jetzt der praktische Tipp, fangen Sie mal vorsichtig an und steigern Sie sich mit der Intensität immer weiter. Wenn es Leute sind, die das also, die eben jetzt glauben, die Medizin muss bitter schmecken und das, was ich hier mache, muss wehtun und sich also permanent eine zu hohe Stromstärke drauf applizieren, dann ist es unangenehm, dann müssen die das aushalten, dann sind sie auch nicht besonders motiviert und dann kann es eben auch zu Schäden kommen, also zu Verbrennungen auf der Haut vorzugsweise. Ich habe einen Patienten, der hatte eine Wirbelkörperfraktur mit Opioiden, mit Nicht-Opioiden, alles nicht so behandelbar, dem haben wir ein Tensgerät aufgeklebt. Und der war so zufrieden damit, dass er das halt von früh bis spät hat laufen lassen, natürlich mit relativ hoher Intensität. Und dann hat beim Folgebesuch die Frau gefragt, ob das denn so sein muss da am Rücken. Und da konnte man halt sehen, der hatte diese üblichen 5x5 Zentimeter Elektroden auf dem Rücken. Und da konnte man sehen, sehr schön sehen, wo er die aufgebracht hat, nämlich die Haut so in Quadraten marmoriert, wie livide marmorierte Haut auf dem Rücken.
Oh Gott,
ja. Der war einfach, das war, aber der sagt, das ist super, ich will das weiterhin nutzen, was mache ich denn jetzt? Und er sagt, dann kleben Sie es halt ein bisschen anders und schauen Sie halt regelmäßig unter die Elektroden. Also das heißt, was kann man da falsch machen? Im Wesentlichen kann man das an die falsche Stelle kleben oder eben zu viel und zu lange drauf lassen.
Mhm.
Und die falsche Stelle, da geht letztlich, also da sind wir so ein bisschen im Bereich Kontraindikation. Ne? Also ich würde es nicht in Herzhöhe irgendwo kleben, weil das Herz nun mal auch elektrisch funktioniert. Und jegliche Form von Schrittmachern, also ob es jetzt Herzschrittmacher, Blasenschrittmacher, Hirnschrittmacher, was kann man noch
alles Schrittmacher?
Gibt's das auch?
Magenschrittmacher gibt's auch.
Okay, also da würde ich das jedenfalls in die unmittelbare Nähe kleben. Ich finde, dass das sollte man mit den entsprechenden Kollegen absprechen. Aus forensischer Sicht, die Firmen sichern sich ab und sagen, wer einen Herzschrittmacher hat, darf das nicht bekommen. Mhm. Da das ein biphasischer Strom ist, der immer zwischen den Elektroden hin und her flitzt, ob ich das jetzt auf den unteren Rücken klebe und der Typ hat einen Herzschrittmacher, der oben links thorakal implantiert ist, passiert natürlich nichts bei.
Mhm. Darf ich dich nochmal eine fachliche Frage stellen? Ja. Jetzt habe ich so ein Gerät vor mir stehen, liegen in der Hand. Da gibt es einen klassischen Anschalter. Ich kann verschiedene Programme auswählen und habe hier zwei Kanäle, wo ich jeweils zwei Elektroden dran anschließen kann. Das, was du gesagt hast. Also von zwei bis vier Elektroden kann ich angeben. Jetzt habe ich diese Kabel, die ich an die Elektroden anschließe. Da ist jetzt eins weiß und eins rot.
Ja.
Ist es relevant, wo rot rangesteckt wird und wo weiß rangesteckt wird? Kannst du da praktisch nochmal was sagen?
Ja, das fragen die Patienten natürlich auch gerne, denen das auffällt. Das ist irrelevant, weil die allermeisten TENS-Geräte Biphase-Geräte sind und da ist es wurscht. Die Kabel werden aber unabhängig von den Geräten hergestellt, andere Hersteller, und die stellen sie her sowohl für Mono- als auch für Biphase-Geräte. Und bei den Monophase-Geräten, da ist es wichtig. Aber bei den biphasischen, also bei den, ich würde jetzt mal sagen, 90% der hierzulande verschriebenen TENS-Geräte sind alle Biphase, da ist es egal. Spielt keine Rolle.
So ein bisschen wie beim Defibrillator, ist auch egal.
Genau, das ist auch egal. Und das hier ist es so, ist wurscht.
Ja, okay. Aber wollen ja die Patienten jetzt nicht mit einem Defi behandeln, sondern mit einem TENS-Gerät.
Das zweite Schlüsselwort.
Elektrode.
Also ich wollte gerade mal kurz auf, du hattest ja nach Patientenbeispielen oder nach Leuten gefragt. Also da gibt's natürlich jede Menge Leute, die mir vor Augen sind, weil ich das eben bei so vielen Leuten mache. Und Rückenschmerz ist ein Thema. Ich hatte aber eben schon gesagt, ich versuche das auch zunehmend bei FibromyalgiePatientInnen. Da gibt's ja welche, die eben sagen, der Schmerz springt von Hü nach Hott. Der ist mal in den Beinen, mal in den Armen und so weiter. Und auch da kann man natürlich hingehen und sagen, kleb's halt dahin, wo es wehtut. Also nimm den Schmerz in die Mitte und kleb's dahin, wo es dir wehtut. Und da mögen jetzt nicht alle von profitieren, aber viele profitieren eben davon. Und da habe ich immer so den Eindruck, dass durch den Schmerz sind die in eine gewisse Form von Immobilität und auch von Ängsten und Depressionen getrieben, dass die Krankheit, was mit ihnen macht, sie selber machtlos sind. Und wenn sie ein TENS-Gerät haben, mit dem sie gut zurechtkommen, das funktioniert, das ihnen hilft, gewinnen die ein gutes Stück Autonomie zurück. Und Bewegung und oder Beweglichkeit und die Fähigkeit, eben Dinge wieder zu tun, die sie vorher eben nicht hatten. Das heißt also, sie müssen jetzt nicht nur erdulden, dass die Krankheit was mit ihnen macht, sondern sie selber können auch was mit der Krankheit machen.
Hm.
Das finde ich, deswegen funktioniert es meines Erachtens bei den Fibromyalgikern so ganz gut. Und dann gibt's noch eine Patientin, die mir vor Augen ist, die hat eine postzosterische Neuralgie, der wir mit allen möglichen Mitteln schon versucht haben, eine Linderung zu erzielen. Momentan bekommt sie eine großflächige Botox-Behandlung, was leider auch noch nicht so richtig geholfen hat. Sie bekommt ein bisschen Opioide. Wir haben der Capsaicin draufgeklebt, also so ein Chili-Extrakt-Pflaster, was normalerweise ganz gut hilft. Das hat alles nicht funktioniert. Und sie sagt immer wieder, das TENS-Gerät ist immer noch das, was am allerbesten funktioniert. Also die am wenigsten invasive und im Grunde auch billigste Maßnahme, die man da machen kann. Der Hasenfuß ist, sie verträgt die Klebeelektroden nicht.
Ui.
Also für diejenigen, die damit Hautreaktionen zu kämpfen haben, es gibt sensitiv Elektroden. Leider hilft das auch nicht bei ihr. Also sie kann das zeitlich nur in sehr begrenztem Umfang benutzen, aber es ist das, was, sagt sie, am besten funktioniert. Und dann habe ich noch ein Beispiel.
Darf ich da nochmal eine Frage zu stellen? Ich finde ja, bei bestimmten Medikamenten sehen wir ja immer wieder, dass die Trägersubstanz häufig ein Problem ist und nicht der Wirkstoff. Glaubst du, dass es eher an dem Kleber der Elektrode gibt und lohnt es dann, auf verschiedene Firmen einmal auszuprobieren?
Also offen gestanden, ich weiß gar nicht, wie viele Firmen es für diese Elektroden gibt. So viele gibt es da, glaube ich, gar nicht. Die haben sich da sehr eingefuchst, die Patientin und ihr Mann, und haben da verschiedene Sachen durchprobiert und sind zwar bei den Sensitivelektroden gelandet, aber die sind eben, wie gesagt, auch nur für kürzere Zeit benutzbar. Und wenn dann die Haut da irgendwie irritiert und rot ist, dann kann man da nichts mehr aufnehmen.
Ja, verstehe. Mhm. Okay.
Und einen letzten, das ist eher sowas aus der Kolibri-Schublade, habe ich noch einen anderen Patienten, der hat so einen Beckenschmerz, ein männliches Beckenschmerzsyndrom, dass er mit, ich gehen wir da gleich drauf ein, mit dem ganzen Spielzeug, was ich mitgebracht habe.
Können wir gleich mal besprechen. Das ist also ein ganz guter Einwand, ne? Oder?
Ja.
Du hast ja echt hier ein Sammelsurium mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, erzähl mal.
Also es gibt verschiedene Tänzgerätehersteller. Es gibt auch verschiedene Geräte oder Arten von Geräten, die je nachdem eher auf Muskelstimulation oder eben auf Tänz setzen. Ich habe jetzt hier zwei normale Tänzgeräte mal mitgebracht. Aber es gibt eben auch eins, das insbesondere für den Urogenitalbereich gedacht ist. Und dafür gibt es dann nicht nur die normalen Klebeelektroden, die kann man bei diesen urogenitalen Tänzgeräten auch anschließen, aber da gibt es eben, das ist so das Besondere dabei, es gibt Vaginal- und Rektalelektroden.
Mhm.
Ich glaube, dass da der Leidensdruck auch schon ziemlich groß sein muss, wenn man das anwendet.
Ja.
Mhm. Aber trotzdem gibt es eben Leute, die dann da auch von profitieren.
Okay. Und da hast du so einen Kasus uns mitgebracht, der hat davon profitiert.
Der hat davon profitiert davon laufend, also er bekommt dieses Gerät fortlaufend verschrieben. Ich glaube nicht, dass er das jetzt jeden Tag benutzt, aber er sagt, er will es noch nicht abgeben, benutzt es immer wieder, es hilft ihm halt doch immer wieder.
Okay. Ich finde, das Gerät hier ist auch deutlich schwerer als das
andere. Ist auch deutlich älter, glaube ich, von der
Vorart her. Ja, Urostimmen. Also, ja, ohne dass man da viel Werbung macht, aber Urostimmen, der Name, das ist Programm.
Der Name ist Programm, genau.
Ja, genau, okay. Ja, aber sonst sind die ja, wie ich eben schon beschrieben habe, sind die immer gleich aufgebaut, ne? Du hast einen Anschalter, du hast ein P für Programme und du hast, je nachdem, welchen Kanal du hast, Kanal 1 und Kanal 2, kannst du selektiv hoch und runter die Stimulation regeln. Genau.
Also es gibt.
Und da sagst du den Patienten dann immer, die sollen das hochregeln, bis sie was merken.
Na, die sollen das merken tut man da ziemlich schnell. Du kannst das ja mal draufkleben und dann kannst du mal selber sagen, wann du das merkst.
Kann ich das dann Jampere auf die Stirn kleben?
Das kannst du ihm auf die Stirn kleben, ja, das kannst du machen.
Aber ich probiere das mal an. Du kannst ja mal kurz erzählen und ich klebe mir das mal rauf hier.
Es kommt ein bisschen drauf an, A, welches Programm man nennt, B,
Jampere, kannst du mir das mal hinten auf die Schulter kleben? Ja, aber mal, hier, ich habe da so ein Bild.
Und eben auch, wo du es hinklebst, das heißt also, je nachdem.
Ich klebe dir das mal an den Oberarm, was hältst du davon?
Nee, ich will das an die Schulter haben.
Du willst es an die Schulter haben.
Also die Haut zum Beispiel am Rücken, gerade am unteren Rücken, ist deutlich dicker, als sie an der Innenseite des Unterarmes ist, zum Beispiel. Also das heißt, du wirst am Unterarm wesentlich weniger Strom brauchen und wirst da auch empfindlicher auf bestimmte Programme reagieren.
Pass auf, ich klebe die Elektroden, aber ich darf auch die Stromstärke bestimmen.
Das ist mir klar, dass das jetzt von dir kommt.
Wo tut's denn weh?
Ja, mach einfach hier Schulter-Nackenbereich. Das kann ja so verkehrt nicht sein. Und du hast ja Bilder. Das ist ja wie Malen nach Zahlen.
Das ist wie Malen nach Zahlen, genau. Oder? Das Ganze, also diese Bilder, die kann man dem Patienten eben auch mitgeben und kann dann sagen, so, das können Sie da kleben. Letztlich gilt, dass den Schmerz in die Mitte nehmen. Wenn man das dann anschaltet, wird man natürlich ganz vorsichtig langsam hochregulieren. Die üblichen, von den üblichen Herstellern zur Verfügung gestellten Geräte haben halt möglichst wenig Knöpfe. Man muss sich ja mal vorstellen, die Zielklientel sind ja nicht der Hightech-affine IT-Programmierer von nebenan, sondern das sind halt die.
Sind die nicht App-gesteuert?
Ü60, Ü70-Leute, nee, sind sie nicht. Das gibt's vielleicht irgendwann später mal.
Bestimmt.
Aber hier wird's eben so, es muss ja möglichst simpel sein. Und es gibt Tänzgeräte in allen Formen und Farben. Es gibt irre Tänzgeräte, die sind dann zwar nicht medizinisch zugelassen, aber das sind richtig kleine Taschencomputer. Die haben 50 Programme, da ist eine Riesentastatur, ist total unübersichtlich, vollkommen sinnentleert, meines Erachtens. Aber es gibt Leute, die kaufen sich sowas und kommen damit auch zurecht. Ich finde immer, das muss klein, simpel, praktisch anzuwenden sein. Es muss auch robust verarbeitet sein. Also das Gerät, was du jetzt in der Hand hältst, das kann halt auch ein paar Mal runterfallen, da passiert nicht viel. Mhm. So, jetzt hast du den Klassiker gebracht.
Ja.
Wenn man das Ding, also für den Betrieb muss die Batterieklappe geschlossen sein.
Kannst du mal gucken, ob der Kollege das hier richtig geklebt hat?
So, weil du nichts merkst?
Nee, ob das nicht, dass ich jetzt
nur
hier,
weil du es aus Versehen ausgemacht hast.
Ich sehe nichts.
Nee, dass ich dann, weiß ich nicht, dass dann irgendwas passiert, wenn er das
Nein, das ist da alles richtig, hat er alles richtig gemacht.
Ja? Das ist ungewöhnlich. So. Für ihn jetzt mal.
Ich fange nochmal an. So, also, wenn du anfängst, du kannst ja mal, was, zeigst du mal gerade kurz das,
Ich habe,
Ach nee, darf ich mal gerade, das ist jetzt, wir fangen mal mit etwas Einfacherem an, das hier ist jetzt so ein, das könnte unangenehm sein.
Mach das ruhig an, jetzt.
Das kannst du gar nicht machen.
Okay.
Du kannst ja gleich mal beschreiben, was du da fühlst, wenn du das jetzt hochschaltest. Im mittleren oberen Rückenbereich ist die Haut auch einigermaßen dick, da wirst du also ein bisschen Strom brauchen.
Moment, merke ich das links mehr als rechts und es britzelt so ein bisschen.
Britzelt ist.
Aber so an der Oberfläche.
Kleine, so kribbeln, kleine Nadelstiche, sowas in der Art.
Ja, erstmal so ein Kribbeln, keine Nadelstiche, eher so ein Kribbeln, aber so ein vibrierendes Kribbeln. So.
Das geht dann mal rauf und runter von der Intensität her wahrscheinlich.
Nein.
Nein?
Bleibt gleich.
Okay.
Und bin jetzt auf 8.
Die Skala geht bis 60, also bis 60 Milliampere geht es ja. Das ist jetzt ein Programm mit hoher Wiederholungs- oder relativ hoher Wiederholungsfrequenz. Das geht ja von einem Hertz bis zu
120, glaube ich.
120,
ne?
Geht dieses Gerät, also irgendwas zwischen 100 und 120 ist so die Obergrenze in aller Regel. Also das ist sozusagen die Frequenz, mit der der Strom da hin und her flitzt.
Jetzt bin ich hier. Das ist
also du bist jetzt bei 12, ja. Ne, von 60.
Oh ja, ich merke das jetzt. Aua, ich habe hier mit 100 Hertz und 200 Mikrosekunden Impuls.
Genau, also die Impulsbreite, es ist ja ein das, was appliziert ist, ein Rechteckimpuls. Ich kann das nicht mathematisch erklären, was ein Rechteckimpuls ist. Ich kann nur sagen, es ist halt ein...
Das hätte ich schon von dir erwartet.
So, ja. Und die Programme, die diese Geräte alle haben, die variieren alle ganz leicht, a, in der Schwingungsfrequenz und oder aber eben in der Impulsbreite. Und dadurch kommt eine gewisse Variation in dem, was man so spürt, zustande.
Also jedes Mal, wenn ich das so ein bisschen höher mache, dann gibt's so einen gefühlten Schub nach vorne.
Ja, schon genau.
Ui.
Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann, wenn du das jetzt nicht ganz so intensiv betreibst und wir hier ein bisschen länger sitzen, dann wird das passieren, was dein Gehirn macht. Wie es mit allem macht. Das heißt, wenn du dich jetzt da, wenn du einfach nur so sitzt, dann wird das Gehirn anfangen auszublenden. Also das Gehirn sortiert ja Impulse, seien sie jetzt optisch, akustisch oder eben haptisch aus. Und so müsstest du dich jetzt darauf konzentrieren, dass du Schuhe, eine Hose oder ein Hemd anhast. Das ist dir nicht permanent bewusst, sonst wären wir nicht in der Lage, uns auf irgendwas zu konzentrieren. Und beim Tanzgerät ist es das Gleiche. Am Anfang spürt man das und wenn man das so auf einer niedrigen Stufe irgendwie laufen lässt, dann wird das vom Gehirn genauso aussortiert. Und dann kann man die Stromstärke wieder erhöhen. Und jetzt praktischer Tipp, ich würde es immer so machen, dass man das so lange erhöht, bis man sagt, oh, jetzt tut's aber weh, jetzt ist unangenehm. Und dann geht man ein bisschen runter, weil dann ist man immer so unterhalb dieser Schwelle, wo es eigentlich immer noch bemerkt wird und wo man sich nicht so schnell dran gewöhnt und es schnell ausblendet.
Mhm. Okay. Nee, es ist schon, das britzelt da so vor sich hin.
Kribbel,
ne?
Kribbel und Britzel.
Genau. Ja, genau.
Und du kannst ja mal Programm 3 als Kontrast nehmen bei diesem Gerät.
Oh, auf einmal ist der Druck da weg.
Das ist dann, wenn man es ausmacht, zack, ist weg, genau. Mhm.
2 Hertz, also 2 Impulse pro Sekunde mit einer 250 Mikrosekunden Impulslänge.
Also das, was gerade eben war, ist sozusagen das, die A-Beta-Fasern da hochgradig stimuliert auf der Segmentalebene. Mhm. Blockiert und zugleich eben diese Empfindung eines Nadelstich oder eines Kribbelphänomens macht. Und während jetzt kommen die tieffrequenten, eher endogene, Opioide auslösenden, ausschüttenden Wirkung, dass wir das eher also, so klopfen, könnte man sagen.
Man muss es vielleicht das Bild beschreiben, das vor meinen Augen ist. Marco sitzt neben mir mit diesen aufgeklebten und zuckt so in regelmäßigen Schritten.
Wie so ein Klopfen, als hätte jemand hinten am Rücken drauf.
So ein Klopfen, genau.
Und die Muskeln bewegen sich. Unwillkürlich.
Hast du, wisst ihr, wie man rausgefunden hat, dass das endogene Opioidsystem betroffen ist?
Nein.
Perfider Versuch. Die haben den Leuten Naloxon gespritzt. Und dann hat es nicht mehr funktioniert plötzlich. Also erst hat es funktioniert, dann haben sie den Naloxon gespritzt und dann wusste man so, okay, es müssen irgendwie die endogenen Opioide beteiligt sein.
Verrückt, ja.
Oh ja, eigentlich gemein. Praktiker, würde ich sagen, ne?
Ja. Ja. Kannst du mal Programm 6 ausprobieren?
Hier steht 100 Hertz, 150 Mikrosekunden. Und er wechselt.
Ich weiß gar nicht, wer den Ton bei diesem Gerät angestellt hat. Das ist ja eher anstrengend. Das ist, glaube ich.
Der wechselt zwischen dem Programm hin und her.
Ja, genau. Also er macht jetzt Kribbeln und Klopfen im Wechsel.
Mhm.
So, und das ist halt jetzt, davon gibt's jetzt, das gibt's jetzt in 16 verschiedenen Variationen, in 14 verschiedenen Variationen, jedenfalls bei diesem Gerät. Und dann kannst du ja mal Programm 10 für den Spaß machen. Das ist jetzt etwas alternativ zu nehmen. Was das, also das ist jetzt so die Teleshop-Variante.
Die Teleshop?
Kennt ihr den noch? Mit ja, Harry Weinfurt und.
Ja, ja, ja.
Wie hieß der andere noch? Die leben auch ein wenig.
Walter.
Walter, genau, mein Gott, Walter. Ja. So, dann haben sie doch den Leuten immer diese Dinger verkauft, die man sich auf den Bauch klebt und dann kriegt man da ein Sixpack von.
Mhm.
Ganz, also ohne sich anzustrengen auf der
Couch. Wie viel hast du davon zu Hause liegen?
Alle.
Alle. Dann hast du auch ein Sixpack.
Ja, 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 genau. Okay. Ich habe ja mehrere. Ich habe vorn und hinten. Egal.
Also, ja, das ist so ein Impuls, der immer wieder zunimmt und abnimmt.
Anspannen, entspannen. Das ist jetzt so klassische Muskellockerung.
Das ist 80 Hertz, 150 Mikrosekunden Impulslänge.
Oh, wenn du das sagst.
Ich lese das hier ab. Ich tue jetzt nicht so, als ob ich die Programme auswendig weiß.
So, jetzt kannst du mal das Kontrastprogramm zu 1 nochmal beschreiben. Das ist Nummer 12.
Nummer 12, waren Sie? Oh, ich muss jetzt einmal zu weit gedrückt.
Also die meisten Tanzgeräte haben natürlich ein ähnlich geartetes Programm. Die heißen dann da irgendwie anders. Es sind mal ein paar mehr, ein paar weniger da. Es gibt halt Geräte, die mehr Programme von der Art haben, wie das gerade Programm 10 hat, so Muskelstimulation, also EMS, Electromyostimulation.
Ja.
Und dann gibt es Geräte, so wie das, was du da vor dir hast, was mehr auf den Tanz, aufs Tänzen abzielt.
Okay, das ist auch mehr so Britzeln.
Das ist auch mehr Britzeln, ja.
100 Hertz und 75 Mikrosekunden Impulslänge.
Aber das Gefühl ist ja trotzdem anderes als eben, ne?
Ja, das ist kein Auf und Ab, sondern das ist ein Dauer.
Die meisten beschreiben, dass es tiefer drin ist. Das erste ist eher so oberflächlich und das ist jetzt meistens eher so, dass man sagt, es fühlt sich irgendwie tiefer drin an. Da, wo es weh tut.
Ich finde intensiver.
Ja, das auf jeden Fall.
Intensiver, finde ich. Aber was mir aufgefallen ist in dem Ausprobieren der Programme, hier sind unterschiedliche Zeiten.
Ja, das liegt daran, dass ich die unterschiedlich programmiert habe. Also nicht eher unabsichtlich.
Ach so,
wenn ich das demonstriere, dieses Gerät verfügt über eine, also das ist nochmal ganz wichtig, damit haben also die Firmen einen forensischen Schutz sozusagen für sich eingebaut, also natürlich zu Recht. Strom auf der Haut kann Verbrennung hervorrufen und wenn jetzt man abends ins Bett geht und sagt, ich habe Rückenschmerzen und mache ich das drauf und dann kann ich wenigstens einschlafen, weil der Schmerz dann abends nicht so doll ist und dann schläft man ein und schläft da 8 Stunden lang drauf, wacht morgens auf und hat da riesen Blasen auf der Haut. Das will man natürlich nicht. Und folglich hat dieses Gerät, so wie alle Tanzgeräte, eine Zeitschaltautomatik und schaltet nach einer halben Stunde oder was ab. Das ist die Werkseinstellung. Und man kann das aber hochdrehen auf bis zu 90 Minuten, glaube ich. Ja. Und deswegen sind die Programme alle irgendwie zeitlich anders unterlegt, weil ich dann versucht habe zu demonstrieren, dass man die Zeiten anstellen kann. Das ist jetzt hier kein...
Also
das sind dann, normal, das sind alle mit 30 Minuten hinterlegt.
Ja, genau. Aber das hast du dann für die Patienten sozusagen.
Ja, ja, genau. Also einfach genau, so. Okay. Hier, guck mal, so geht das.
Okay, alles klar.
So, und dann gibt es, kannst du ja auch nochmal, wenn du schon dabei bist, es gibt Elektroden, gibt es in verschiedenen Formen und Farben, hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja.
Gibt es ein ganzes Sammelsurium, es gibt kleinere und größere und je nachdem, wo man das jetzt anwenden will, also man nehme mal an, jetzt kommt Jan Peer mit dem...
Ich nehme mir jetzt mal die kleinen Elektroden, ich
genau
klebe mir die mal auf die Haut.
Ja, das sind
das
so...
Das kannst du auch machen oder auf den Kopf.
Die haben so ein bisschen die Größe von so einer EKG-Elektrode.
Also
ne?
Ja, oder so 2-Euro-Stück groß.
Also ich mache mal Schläfe zu Schläfe.
Ich hatte eine Patientin, die hat so ein, muss irgendein supraorbitales Schmerz oder sowas gehabt haben. Der haben wir das ums Auge rumgeklebt. Da haben wir die Elektrode ein bisschen zurechtgeschnitten und so. Und die hat dann davon profitiert, dass sie sich das da ums Auge herumgeklebt hat. Da war doch noch ein zweites Gerät. Du musst da irgendwo noch eins haben.
Ja, hier ist noch eins.
Ja, okay. Wenn Jan Peer jetzt sagt, er hat Kontakt aufgenommen, dann mache ich mir Sorgen.
Könntest du mir einmal zur Hand gehen?
Mensch, ja gut. Aber gibt's da nicht auch...
Macht ihr eigentlich so Fotos ins...
eigentlich möchte ich davon ein Foto haben. Das ist schon großartig hier. Aber das kann ich mir vorstellen, so Elektro-Verhaltens-Stimulations... Therapie, das wird auch was.
Elektrokrampftherapie, aber dafür reicht die Batterie des Tanzgerätes nicht.
Das ist gut, dass du mir das jetzt schon vorher sagst.
Ja, das beruhigt vielleicht ein bisschen.
So. Ich würde sagen, du fängst gleich mit
12
an. Das war
ist da keine Batterie drin? Da sind keine Batterien drin, ne?
Nee, aber.
Guck mal, da müssen
aber hier sind noch welche.
Ja, ja, welche drin.
Ja, alles.
Also, ich hatte ja auch schon den Anfängerfehler, wenn man die Klappe aufmacht, dann hört er sofort auf. Du lässt einfach die Batterien draußen, das ist auch ganz gut. So hat er seine Hochleistungsbereiche, ne? Das
sind die guten Duracell-Batterien, da kann nichts passieren.
Ja, okay.
So. Solange du nicht die erste Produktplatzierung.
Ja, Entschuldigung. Vermeiden. Ja, ja.
Ich weiß, was jetzt passiert, wenn er stimuliert, dann wird Jan-Peer zum Duracell-Hasen.
Das wird ein Spaß.
Ist er das nicht auch schon so schon?
So, was empfehlt ihr mir denn?
Mach mal Programm 1.
Ich hoffe, er kriegt jetzt keine Kopfschmerzen.
Nee, ich glaube, ich hätte die auch ein bisschen eher zusammengeklebt, die Elektroden, ehrlich ja? gesagt. So braucht er ja tierisch viel Strom, der da durch die Birne
brauchst
muss.
Brauchst du gar nicht. Durch die kleinen Elektroden-Pads macht's.
Genau, es brutzelt halt jetzt natürlich auf der Elektrode selber natürlich. Und wenn die Elektrode größer ist, dann
Für was würdest du das jetzt anwenden?
Migräne. Das ist eher sowas für Migräne zum Beispiel. Die kleinen Elektroden da auf dem Kopf irgendwie, sonst, man kann es auch eine größere hinkleben, aber jetzt haben nicht alle so eine hohe Stirn, dass man da so viel Platz für eine große Elektrode hat.
Nutzen
was jetzt nicht heißt.
Vielen Dank.
Nutzt du da extra Punkte aus dem Bereich der Akupunktur oder gibt es da festgelegte Empfehlungen?
Also kann man machen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, ist klar. Mhm. Kannst natürlich gucken, dass du dann irgendwelche, je nachdem, was es dann für ein, ob es jetzt ein Tai Yang oder ein, ach, was weiß ich, was Kopfschmerzen da ist, dann kannst du natürlich was hinkleben. So, aber je nachdem. Das Problem bei der Migräne ist ja eher, dass die mitunter, wenn die temporal irgendwo Schmerzen macht, dann kann man natürlich keine Elektrode gut dahin kleben. Also das geht jetzt nur, wenn irgendwo jemand was im Frontalbereich oder ums Auge rum oder sowas seine Schmerzen hat, den musst du erst nass machen. Sonst funktioniert er nicht.
Achso, jetzt machen wir
den gleich. Den musst du erst benassen, ja. Genau. Das kann ich jetzt nochmal sagen. Es gibt Geräte, die für Migräne-Therapie zugelassen sind oder verkauft werden dafür, so muss man es ja sagen. Da will ich jetzt auch keine Produktplatzierung machen, aber die sind handlich, schmetterlingsförmlich da und da gibt's kein externes Aggregat mit Kabeln, die werden halt da, wo sie sind, aktiviert und auf die Stirn. Die sind also etwas, bisschen größer als die Elektroden, werden aber direkt auf die Stirn geklebt.
Also ich finde, Jan-Peer guckt jetzt nicht
sieht ein bisschen richtig gequält glücklich aus, ja, nee, oder?
Das ist, ja.
Heb die mal weiter in die Mitte.
Aua. Ja, du hast ja an sich jetzt auch keine Schmerzen, also habe ich jedenfalls gehofft. Und dann, also theoretisch jemand, der Spannungskopfschmerzen hat, also diese ringförmig wie eine schwere Krone auf hat und sagt, den Hauptteil habe ich vorne und so, das wäre praktisch, dem sowas dahin zu finden. Das geht. Genauso klappt das natürlich bei irgendwelchen Trigeminusneuralgien, bei neuropathischem Schmerz im Gesichtsbereich. Da kann man das machen. Das Problem bei der Anwendung von TENS im Gesicht ist eben, das kannst du nicht dauerhaft machen. So kannst du natürlich auf die Straße gehen.
Hat was Witziges.
Hat was Stigmatisiertes.
Was spürst du denn da jetzt?
Warum ihr hast stört du die
Elektronen jetzt umgeklebt?
Ihr stört euch an dem Kopfhörer.
Ach so, du meinst, das ist gar nicht, also das, der Kopfhörer stört uns visuell. Das sind gar nicht die Elektroden, die mitten auf deiner Stirn kleben und die Kabel, die ihr im Gesicht hängen.
Nee, das stimmt, hast du recht.
Das ist eigentlich nur der Kopfhörer. Nee, das sieht komisch aus. Aber erzähl doch mal, was du da spürst.
Also jetzt nicht die Elektrode anfassen, kleiner Tipp. Also deswegen sollte man die Geräte auch immer ausmachen, bevor man die Elektroden abzieht. Das ist halt so ein Gefühl wie Kuhdraht, wenn man auf die offene Elektrode fasst. Das ist richtig
spaßig. Unangenehm. Also ich habe sowas ja in meinem ganzen Leben noch nicht ausprobiert. Das ist schon sehr, ich kann das brutzeln und pochen, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Du kannst das mal für einen Jux auf deinen Medianus kleben mit den Elektroden. Das kannst du auch mal machen.
Das und
dann kannst du auch Programm 3 machen.
Das mache ich jetzt.
Okay.
Aber nicht so viel Strom. Also da ist wahrscheinlich, also im Gesicht ist die Haut ja auch dünn. Du müsstest jetzt wahrscheinlich mal ausprobieren, was passiert, wenn du es gleich irgendwo am Unterarm woanders noch dran machst und da an der Stelle, wo du es jetzt hast. Hast du sehr unmittelbaren Vergleich, wie was die gleiche Stromintensität, ja, genau.
Aua.
So ausmacht.
Wahnsinn. Ja, also das ist,
sag mal, was du spürst.
Was ist jetzt am Unterarm? Ich habe es jetzt am Unterarm, genau. Und das ist tatsächlich so wie ein elektrischer Strom im Nervenversorgungsgebiet. Also es zieht bis in den Mittelfinger in die Spitze rein.
Wenn du jetzt einen neuropathischen Schmerz, ich habe zum Beispiel einen jungen Mann mit Kreissägenverletzung, der hat sich da halb den Daumen oder den Zeigefinger, glaube ich, abgesägt. Da könnte man natürlich hingehen, oder wenn man jetzt ein bisschen abstrahiert und sagt, der hat sich den Medianus durchgeschnitten, hat neuropathischen Schmerz in der Hand, dann wäre das zum Beispiel etwas, wo ich auf jeden Fall probieren würde, dem ein TENS-Gerät auf den Medianus zu kleben und zu sagen, mach mal. Und die Elektrostimulationsmodi, also oder die Geräte, wo mehr Elektro- oder Muskelstimulation drinne ist, kann man natürlich benutzen, um Leuten, die Nervenparesen haben. Also wenn die jetzt hier im Folge Schulterchirurgie, dann haben die dann, gibt's ja manchmal Plexusschäden, Und dann klebt man das da auf die entsprechenden Nervenbereiche und kann dann versuchen, die Handmuskulatur zu trainieren. Allein damit die Muskulatur im Arm nicht atroph wird oder der Hand nicht atroph wird. Und zu gucken, dass da halt noch was durchgeht. Das hat eher so einen rehabilitativen Aspekt, jetzt weniger einen schmerztherapeutischen, aber sowas kann man auch machen.
Das dritte Schlüsselwort.
Verordnung.
Also ich bin, es hat wirklich einen unglaublichen Effekt. Also verrückt. Ja, also.
Aber weißt du, was ich hier noch sehe, um mal den ganzen anderen
Spielzeug. Ich habe noch zwei so Elektroden hier, wenn jemand ausprobieren möchte von euch.
Du meinst jetzt diese Rektalsonde, die du mir jetzt entgegenrichtest. Das können wir uns mal gesondert, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist, da können wir uns darüber unterhalten. Okay, aber jetzt so live ist jetzt nicht meins, würde ich sagen. Aber ich sehe hier noch, du hast mir hier noch Handschuhe und Socken mit Kabeln mitgebracht.
Das ist doch mal was Romantisches zu Weihnachten.
Schatz, ich hab dir da mal Handschuhe mitgebracht. Erzähl uns doch mal ganz kurz, welchen Anwendungsgebiet das hier so ist und wie man das jetzt anwendet. Das wollen wir auch mal ausprobieren hier.
Also auch da gilt, natürlich kann man neuropathische Schmerzen damit behandeln oder eben gut, finde immer ganz praktisch sind so Gelenkschmerzen. Also Leute mit rheumatoiden Arthritiden oder Leute mit einer Baritzarthrose kann man das zwar auch machen. Bei Baritzarthrose würde ich zum Beispiel die kleinen Elektroden, die Jan Peer eben hatte, benutzen, um Daumengrundgelenk rumzukleben. Aber wenn wir jetzt jemanden haben mit einer handbetonten Polyarthrose oder also eine Heberdehn oder eine Bouchardarthrose oder sowas. Oder eben Leute, die eben generell Schwierigkeiten haben, die sagen, ich habe Arthrose, ich habe dicke Finger, ich kann morgens früh bei den entsprechenden, mit der Verspannung der Muskulatur kann ich die Hände oder mich schlecht bewegen morgens früh. Dann kann man so einen Handschuh, den wir jetzt gleich mal anlegen werden, ausprobieren. Wichtig ist, dass man den nass machen muss, sonst funktioniert das. Das leitet ja nicht Strom, das ist also irgendein Kunststoffmaterial und da sind winzige Drähte in dieses Material eingenäht.
So auf den ersten Blick sieht es ganz normal nach einem grauen Handschuh aus, muss man ehrlicherweise sagen. Wo so ein elektronischer Knopf drauf ist, ne? Okay, und dann muss man noch eine Referenzelektrode.
Du musst eine Referenzelektrode, oder nimm mal die da, die Fünfer, das ist auch gut.
Ja, eine Fünfer.
Je kleiner die Referenzelektrode ist, desto mehr tut das weh.
Ach so.
Deswegen würde ich eher eine größere nehmen.
Ach so, aber ihr wollt ja nicht, dass ich mir weh tue, oder?
Und klebst nicht in den Medianusbereich, sondern eher wie außen Oberarm oder sowas. Da, wo es irgendwie, wo die Haut dicker und wo es eher unempfindlich ist.
Ach so,
wo du keine Haare hast.
Ja, das kriegen wir hin. Außen Oberarm, das ist machbar.
Ja. Bei dem riesen Oberarm ist da ordentlich Fläche.
Ja, da ist schon eine Menge Muskeln sind schon dran, das ist gut.
Der Opel GT-Fahrer hier.
Ja, genau. Mit dem Fuchsschwanz.
Lampe rauf, Lampe runter.
So, jetzt habe ich das angeschlossen. Okay, Referenz, Oberarm, nassen Handschuh.
Und jetzt kannst du das anmachen. Das Erste, was die meisten beschreiben, ist, dass es am Oberarm wehtut.
Sag mir mal ein Programm.
Kannst du Programm 1 nehmen. 1 ist ganz gut. Okay. 3 bringt hier nichts, weil du willst ja keinen tieffrequenten Impuls haben.
Okay, im Moment merke ich mehr am Oberarm als an der Hand.
Genau, wie ich gerade sagen, das ist immer so. Kommt, musst du halt ein bisschen.
Oh ja, jetzt geht's langsam los. Es fängt eher so an den Fingern an, nicht an den Spitzen, sondern irgendwo.
Flächig, also rundherum eben. Ne? Das ist das, was die natürlich auch spüren sollen. Und wenn man jetzt sich vorstellt, also.
Oh ja, es sind alle Finger.
Genau.
Ja, genau. Der Daumen noch nicht, der tut sich schwer.
Und wenn man sich jetzt also vorstellt, du bist jetzt jemand, der morgens früh aufsteht, steife Finger hat, sagt, ich kann, jede Bewegung der Hand tut mir weh. Jede Fingerbewegung, es tut alles weh. Und, jetzt neuroanatomisch kann man sich überlegen, auf der Hirnrinde haben wir ein riesen Projektionsareal für die Hände. Und, bei Schmerzen wird das ja teilweise sogar noch größer. Und dann kann man jetzt, wenn man überlegt, wie viele Neuronen da jetzt beteiligt sind, daran die Hand zu bewegen und die jetzt dadurch stimuliert werden, auch sensorisch stimuliert werden, dadurch, dass du das Assistenzgerät drauf machst. Und den Patienten fällt es dann eben mitunter leichter, die Hände wieder, die Finger zu bewegen. Da geht es nicht darum, dass die den ganzen Tag mit einem feuchten Handschuh rumlaufen sollen, das ist auch unpraktisch, sondern es geht darum, diese Morgensteifigkeit und diese Schmerzen bei der Initialmobilisation leichter und schmerzärmer überwinden zu können. Die Ergotherapeuten arbeiten dann mit warmen Rapsölbädern oder mit Linsenbädern, also je nachdem, ob die jetzt Wärme oder Kälte brauchen. Aber sowas kann man ganz gut mit den Mit einem Tenshandschuh
machen. Ja, es ist irgendwie intensiver. Wenn ich auch eine Faust mache und höheren Kontakt aufbaue, dann
hast du natürlich mehr Druck. Also der Handschuh wird eher angepresst, dann hast du mehr Kontakt mit der Haut und dann ist es gefühlt intensiver.
Boah, ist schon spannend hier, du. Spannend, spannend, spannend.
So, und das Analogon, also wenn, wo es Handschuhe gibt, gibt es eben auch Socken. Handschuhe für die Füße. Das empfiehlt sich, also das kann man natürlich auch machen bei arthrotischen Veränderungen der Füße, wobei natürlich diese kleinen Fuß- und Zehgelenke seltener Probleme machen als die in den Fingern. Wir haben aber bei den Patienten mit Polyneuropathien, gleich welcher Art, wurscht, ob das jetzt diabetisch, chemisch induziert oder durch irgendwelche anderen Auslöser verursacht ist, haben die Leute ja brennende, strumpfförmig brennende Füße, die sie bevorzugt abends und nachts davon abhalten, zur Ruhe zu kommen, zu schlafen und so weiter. Und da kann man eben diese Socken nehmen, die dann angefeuchtet werden und über den genau denselben Mechanismus funktionieren, also eine Art von anders geartetem Reiz vermitteln.
Ja. Also echt schon spannend, was es da für Hilfsmittel mittlerweile gibt, ne?
Also ich wusste auch nicht, dass es so eine breite Anwendungspalette gibt. Also Elektroden konnte ich mir noch vorstellen, das finde ich ja schon wirklich irre.
Ich habe hier noch so breite Elektroden. Ja. Die wirken noch anders als die 5x5.
Nee, die würde ich ja jetzt so auf, wenn jetzt jemand sagt, also myofaszialer Schmerz, Schulter, BWS-Bereich und man jetzt jemand sagt, ich habe irgendwie HWS-Problematik und hat dann so Myogelosen im Trapeziusbereich, das findet man ja ganz selten, da haben die ja so einen knallharten Trapez-Horizontalanteil und wenn man da dann schön was draufklebt, zum Lockern, je kleiner die Elektrode ist, desto mehr Strom kommt ja da pro Fläche an, das heißt, das kann eben doch unangenehmer sein und wenn man die Elektroden vergrößert, dann tut's häufig etwas weniger weh, wenn man da höhere Strommengen verwendet.
Ja. Sag mal, jetzt haben wir hier ein riesiges Portfolio an Möglichkeiten, mit diesem TENS zu arbeiten. Hat das auch einen therapeutischen Effekt für die Patienten? Kannst du mit dem System auch Schmerzmedikamente reduzieren?
Ich habe nicht selten Patienten, die zu mir kommen und sagen, also entweder haben wir schon verschiedene Medikamente probiert, die funktionieren oder nicht. Oder sie sagen, ich will das nicht. Jüngst wieder irgendwen gehabt, der sagte, ich habe starke Rückenschmerzen und ich habe einen Bandscheibenvorfall. Die hat einen frischen Bandscheibenvorfall gehabt, hat gesagt, Opioide, da wird man so schwindelig, von Tilidin wurde ihr gleich schwindelig, von so ein bisschen. Sie hat einen Morbus Crohn und nimmt wegen, weiß ich nicht mehr, Vorhofflimmern, glaube ich, nimmt sie Apixaban. Also NSAR sind sofort raus. Und der hat Sodbrennen, also dann wird man nicht mal ein selektives Coxib nehmen können. Und Metamizol hat sie eine Anaphylaxie gehabt. Was machst du da? Opioide verträgt sie nicht, die anderen kann sie nicht, weil sie nicht hing. So, und in solchen Patienten, ich habe gesagt, so probieren sie mal ein TENS-Gerät, da darf man auch nicht zu hoch stapeln und sagen, das wird sie jetzt schmerzfrei machen, das funktioniert nicht. Aber es geht ja nur darum, die Patientin so weit in die Position zu versetzen, dass sie zur Physiotherapie gehen kann und eben an der Physiotherapie teilnehmen kann. Ich probiere das mit den Patienten immer aus. Es wird das jetzt nicht. Ich habe auch Kollegen, die verschreiben das einfach nur. Da kommt der Patient rein, dann sagt man, was haben Sie, Rückenschmerzen? Ja, alles klar, TENS-Gerät, danke, auf Wiedersehen. Kann man machen. Und dann kommen die Patienten manchmal auch überschneidenderweise zu mir und dann frage ich so, haben Sie denn, das ist schon gemacht worden, haben Sie TENS-Gerät, kennen Sie das? Ja, habe ich zu Hause. Also, was denn für eine Marke und haben Sie es mal ausprobiert? Nee. Warum nicht? Ja, habe ich nicht, irgendwie liegt da noch. Also da ist, man muss die Leute auch ein bisschen mitnehmen, muss ihnen das einmal zeigen, muss ihnen auch zeigen, dass es funktioniert. Und ein TENS-Gerät wirkt ja sofort. Oder es wirkt eben nicht. Und wenn die Leute spüren, im Sofortkontakt spüren, oh, da ändert sich was. Da kann ich irgendwas, was ich vorher nicht konnte, dann sind die meisten ja sehr motiviert, das auch weiterhin zu benutzen. Und ich habe Patienten, die darüber eben im Konzert mit Medikamenten, die kommen dann, haben irgendwelche Rückenprobleme, nehmen eben niederpotente Opioide und noch irgendwas anderes dazu. Dann macht man auch noch ein TENS-Gerät dazu, optimiert so das Gesamtkonzept ein bisschen. Dann sind sie beweglicher. Dann kann man erst die Opioide teilweise ausschnorchen und dann nehmen sie irgendwann auch kein Ibuprofen mehr und dann sind sie nur noch bei ein bisschen Metamizol ab und zu mal. Aber das TENS-Gerät, das wollen sie nicht wieder hergeben. Das benutzen sie weiter und regelmäßig und immerhin. Und gerade die Fraktion, die dann auch sagt, ich möchte keine Chemie im Körper haben, die freut sich über sowas wie ein TENS-Gerät.
Das kann ich auch nachvollziehen.
Ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. wenn, also mich hast du schon wirklich sehr beeindruckt mit dem Ganzen, was du mitgebracht und auch erzählt hast. Wenn du jetzt, oder wenn du mal Empfehlungen geben würdest, wenn ein Kollege vielleicht auch draußen in der Praxis TENS einsetzen möchte, was würdest du denen empfehlen? Wie kann man so Hürden am Anfang abbauen?
Ja, ich würde empfehlen, also es gibt ja so ein paar größere Hersteller, die medizinisch zugelassenen Produkte vertreiben. Es gibt, man kann sich im GKV-Hilfsmittelverzeichnis, kann man in irgendeine Suchmaschine eingeben und kann sich anzeigen lassen, welche Geräte gibt es denn, welche sind zugelassen. Und ich würde dann empfehlen, sich die entsprechenden Vertreter da einmal kommen zu lassen, sich einmal die Geräte zeigen zu lassen, und dann wählt man sich halt 3, 4 aus und sagt, die probieren wir jetzt eine Weile aus. Und je nachdem, wie da auch vielleicht das Praxisteam mitarbeitet, die ja dann vielleicht später die Einweisungen machen sollen oder so, sollte man dann, glaube ich, sich für ein Produkt oder für eine Produktreihe entscheiden. Sonst hat man da 5 verschiedene TENS-Geräte und dann gibt's Konfusion am Telefon spätestens, wenn die sagen, ich nehme jetzt Programm so und so, und dann wird aber gedacht, das ist ein ganz anderes Gerät und so. Man sollte sich ein Gerät raussuchen. Das kann man mit dem Patienten gemeinsam erproben und das kann man auch verschreiben.
Okay. Und für wie lange kann man sowas verschreiben?
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel, also sofern die im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, die Geräte, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Läuft in der Regel so, dass die Patienten das geliehen bekommen. Für den Zeitraum, den ich aufschreibe. Üblicherweise fängt man mit 3 Monaten an. Ich glaube, drunter lohnt sich irgendwie, macht glaube ich auch keiner, weil für einen Monat ein TENS-Gerät zu verleihen, da ist man ja mehr mit durch die Gegend schicken und so beschäftigt. Also im Schnitt 3 Monate. Und wenn ich jetzt Patienten habe, die das über längere Zeiträume hinweg benutzen, dann verschreibe ich da halt irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr. Was die Kassen nicht so gut finden, ist, wenn man das zum ersten Mal macht und dann gleich ein Jahr aufschreibt. Finde ich auch unsinnig, ist ja auch eine Art von Verschwendung. Wenn der Patient dann nach 2 Wochen oder nach 2 Monaten sagt, ich benutze das nicht mehr, dann liegt das da rum und verschrieben ist es trotzdem für ein Jahr. Insofern finde ich das mit den 3 Monaten eigentlich ganz praktisch. Und wenn der Patient dann alle 3 Monate, also einmal im Quartal zum Beispiel, kommt, kann man den jedes Mal fragen, und benutzen Sie es noch? Wenn Sie es nicht benutzen, soll der Patient es wieder zurückschicken oder die Patientin. Und wenn er es aber weiter benutzt, dann kann man das auch weiterhin verschreiben. Da gibt es verschiedene Formen. Ich habe hier mal so Rezepte euch mal mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Peter Hase ist bei uns der Dummy-Patient.
Okay.
Die Kindergeschichte von Peter Hase.
Das ist eigentlich wie eine Medikamentenverordnung, ne?
Das rosa Rezept, das geht noch nicht elektronisch. Also die Medikamente können ja nun inzwischen zum Glück per E-Rezept verordnet werden. Bei Hilfsmitteln geht das noch nicht. Und man schreibt eben drauf, TENS-Gerät, so und so, so und so. Manche Hersteller machen es eben so, dass die dann schon fertig frankierte, also wenn man sich jetzt für einen Hersteller entschieden hat, dann legen die da vorfrankierte Umschläge, können die ablegen, dann steckt man dieses Rezept da rein und der Patient kann das dann in den Briefkasten werfen und fertig. Und es muss drauf, was soll es sein, wie lange soll das verliehen werden oder benutzt werden und welche Diagnose ist der Grund für die Verschreibung.
Genau. Hast ja auch hier geschrieben, Zeitraum 3 Monate, genau. Diagnose jetzt hier als Beispiel Lumbalgie, und es ist eine Folgeverordnung. Das ist eine
Folgeverordnung, genau. Und das muss halt klar kenntlich gemacht werden, und dann die Elektroden sind Teil der Verordnung, das heißt, wenn die irgendwann verschlissen sind, also das heißt, die Haut darunter muss trocken sein, darf nicht eingefettet sein, muss eben frei von irgendwelchen Reizungen, Verletzungen und Ähnlichem sein. Also das wäre sowas, wenn jemand einen Ulkus hat oder sowas, da kann man das natürlich nicht unbedingt hinkleben. Das wird ja auch zur postoperativen Wundtherapie, kann es verwendet werden. Ich glaube, du hattest da eine Studie rausgesucht, die gezeigt hat, dass bei nach Sektio die Wundheilung angeregt werden kann. Da muss man halt gucken, dass man das da geschickt hinklebt. Natürlich nicht in offene Wundflächen, das geht natürlich nicht. Und die meisten Patienten müssen aber zuzahlen, 5 bis 10 €. Ich weiß nicht genau, wie viel das im Einzelfall ist, aber so, das ist in etwa das, was die dann selber bezahlen müssen.
So wahrscheinlich auch vom Bundesland und beziehungsweise von Kasse zu Kasse.
Von Kasse zu Kasse unterschiedlich, ja, okay. Genau. Für die Privatpatienten wird das in aller Regel läuft das ein bisschen anders. Da wird, ist jedenfalls das, was ich so mitbekommen habe, nicht gebietet, sondern gekauft. Also die Krankenversicherungen kaufen das dann, sofern das Gerät in deren Gerätefuhrpark passt oder sofern die das, die haben sich halt auch 10 Geräte da ausgesucht, die sie erstatten, und wenn es dann passt, dann werden die Kosten da übernommen. Deswegen empfehle ich bei den Privaten immer, den Umschlag da noch nicht zuzukleben, sondern erst mit der Versicherung zu klären, ob die Kosten getragen werden.
Ja, macht ja auch Sinn, ne? Also gut. Aber da ist wahrscheinlich die Taktik die gleiche, ne? Für 3 Monate und dann gucken.
Genau, ist genau. Ja, wobei, da ist es wurscht, weil wenn es gekauft wird, dann.
Ja, klar.
Die, okay. Also ich habe noch nie eine Folgeverordnung für einen Privatpatienten ausgestellt, ehrlich gesagt. Die kriegen das dann halt einmal und dann benutzen sie es eben.
Also Till, erstmal vielen Dank, dass du da dir die Zeit genommen hast und das alles einmal uns präsentiert hast. Also sehr umfangreich, auch mit diesem ganzen. Ja, schade, ne? Im Podcast kann man das so nicht so schön zeigen, ne? Was wir hier Schönes haben. Diese Handschuhe, das ist ein Traum. Aber, ja, ehrlich.
Kannst du Fotos in den Shownotes
verlinken? Aber dann würde ich nur das mit der Antenne auf Jan Peers Stirn würde ich machen. Das ist die beste Elektrode ever.
Naja, okay. Ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen.
Sag mal, ich wollte euch aber, bevor wir den Abend abschließen, wollte ich euch nochmal so 2, 3 Sachen nur mal zum Denken mitgeben. Und zum Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Ich würde das auch in den Shownotes einmal vermerken. Das sind nämlich so aktuelle Studien, die mir aufgefallen sind im Zusammenhang mit dem TENS. Seid ihr noch kurz für 2 Minuten aufnahmefähig?
Klar.
Da gibt es nämlich eine schöne Studie aus dem Jahr 24, die sich mal die Narbe von Sexio-Patientinnen angeguckt haben und hier beobachtet haben, dass unter TENS-Therapie die Wundinfektionsrate reduziert werden konnte. Sehr beeindruckend werde ich unter Punkt 3 der Literatur einmal mit angeben. Und des Weiteren habe ich hier noch eine ähnliche Studie, naja, ähnlich, aber ein anderer Ansatz, und zwar postoperativ nach Brustoperation, nach Brusttumoroperation. Und hier konnte das relativ eindrücklich auch gezeigt werden, dass hier unter der Nervenstimulation des TENS eine Förderung der Heilung nach Brustoperation beobachtet werden konnte. Auch hier respektive dann natürlich auch weniger Wundinfekt, aber auch der Heilungsprozess wurde hier beschleunigt. Und da war noch was ganz Spannendes, da freue ich mich den ganzen Abend schon drauf, euch das zu sagen. Und zwar unter Punkt 4 in der Literatur wird auf einen sogenannten Exopuls-Molysuit eingegangen. Das ist ein Ganzkörper-Tens-Anzug, der über den ganzen Körper stimuliert und hier eine Indikationsbereich für Schlaganfallpatienten, Multiple Sklerose, zerebrale Lähmung und Fibromyalgie mit sich bringt. Auch sehr interessante Studie, aber inhaltlich auch ein sehr beeindruckender Anzug.
Was Medizintechnik leisten kann.
Ja, also, ja, auf alle Fälle.
Reisen.
Und jetzt gerade aus dem Januar diesen Jahres eine Studie, die gezeigt hat, dass es zur Schmerzreduzierung nach laparoskopischen Gallenblasenentfernung kommt bei Lokalanwendung durch den TENS-Gerät. Ich verlinke das mal, weil wir können jetzt nicht auf alle Studien eingehen, aber wer Lust hat, das nochmal nachzulesen, ich meine, Gallenblasenoperation ist ja jetzt unser täglich Brot im klinischen Setting, ne?
Ja, also es erweitert ja die Anwendungsmöglichkeiten nochmal in den Akutschmerz hinein.
Ja,
macht ja auch Sinn.
Genau.
Aber es hätte ich jetzt auch primär nicht so dran gedacht, aber verrückt.
Ja, finde ich spannend. Auch Thoraxdrainagen übrigens, die Studie habe ich jetzt nicht rausgesucht, da ist auch in der Beobachtung, dass bei liegender Thoraxdrainage, du den Lokalschmerz, und das sehen wir ja auch auf der intensivmedizinischen Anwendung sehr häufig, dass es da schmerzhaft ist, das kann man auch in TENS anwenden.
Ja, treat it, tense it or forget it.
Genau. Oh, zum Ende der Podcast-Folge kommen jetzt auch nochmal die richtigen Lebensweisheiten raus.
Ist nicht von mir.
Also es gibt noch ein paar, das kann man ja auch noch, jetzt hier so ein schönes Bild drauf gezaubert, es gibt so eine Matte, auf die kann man sich auch legen, so eine TENS-Matte.
Ja.
Ich glaube, das ist auch nichts für den Heimanwenderbereich. Das ist eher sowas, was in der Arztpraxis wahrscheinlich rumsteht oder rumliegt.
Ja.
Oder wenn man so auf das Freizeitangebot oder die Freizeitmöglichkeiten mit TENS-Geräten guckt, da gibt es natürlich Geräte oder wahrscheinlich auch spezielle Elektroden, die sich irgendwo in St. Pauli käuflich erwerben lassen.
Du meinst St. Pauli in Hamburg?
Ja.
Ja, ist klar. Okay. Ja, die haben bestimmt auch noch andere Anwendungen.
Ja, da gibt es also wirklich ein Kapitel für, das ist eher sowas für die BDSM-Szene.
Ja. Und meinst du, da ist die Rektalstimulationselektrode auch dabei?
Ich verfüge dann nicht über intime Kenntnis.
Okay, das habe ich aber auch nicht erwartet. Okay. Ja, ich finde das doch, ich weiß nicht, ob die Rektalstimulationselektrode ein krönender Abschluss des Podcasts ist, aber ich würde sagen, dieser Podcast ist schon ein Erfolg.
Speziell.
Ein spezieller Erfolg, genau. Ja, Till, nochmal von meiner Seite aus. Vielen Dank für deine Zeit.
Herzlichen Dank.
Ja, gerne, ja.
Ja, oder?
Herzlichen Dank.
Großartig, ne?
Ja, ich habe eine Menge gelernt.
Ja, ich auch. Und auch diese Hilfsinstrumente. Also, wir hauen das alles.
Mit den Handschuhen kommst du nicht hinweg.
Nee, die Handschuhe, die haben mich echt gepackt. Also, die haben mich ergriffen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Das packen wir alles in die Shownotes und dass die Kollegen und Kolleginnen davon auch mal profitieren. Aber wie ich auch höre, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ist alles ein Bereich, wo man sicherlich eine Anwendung nicht nur denken sollte, sondern angewendet werden. So, mein kleiner Appell, ausprobieren, gucken, ob es funktioniert. Das ist der beste Weg.
Ja, die Vertreter kommen gerne in die Praxis. So
ist ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, genau. Und dann, ja, Jan-Per, gibt es noch was von deiner Seite?
Nein, ich glaube, mir obliegt es dann, einen vielen Dank an die Hörerschaft noch zu senden. Wie immer gilt, wenn Anregungen oder Fragen eurerseits sind, freuen wir uns immer über ein Feedback über die bekannten E-Mail-Adressen. Und sonst wünschen wir bis zum nächsten Mal euch alles, alles Gute.
Ja, dann ja, von meiner Seite auch. Leute, bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.